Soundchecks Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Ja, genau, so heißt die Sendung. Alle 14 Tage die akustische Pflege eurer Lauscherchen. Newcomer, Neuheiten und Ausgefallenes. Montags 20 Uhr, alle 14 Tage. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Euer Soundchecker.
Alex Berlin auf 91.0 und im Berliner Kabelnetz auf 92.6. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. OK Beat.
So, und wo bin ich jetzt? Mir fehlt jetzt irgendwie irgendwas. Irgendwer. Und zwar ein... und zwar ganz genau ein Zug auf dem rechten Mast. Ist jetzt auch egal. Hallo, herzlich willkommen zur 1044. Ausgabe des OK Beat heute an diesem wunderbaren 15. September 2022. Schön, dass Herr Gelbhaar da ist. Schön, dass Sie es geschafft haben.
Schönen guten Tag. Schön, bei der 1044. Sendung dabei zu sein. Wurde ja auch Zeit.
Und das Ganze war hier jetzt ein wirklich rumpeliger Übergang. Ich muss jetzt das hier mal sehen, ob ich hier noch irgendwo hier noch meinen anderen CD-Player bekomme. Da ist er. Jetzt habe ich ihn auch da. Und jetzt müssten wir in Ruhe so starten können, wie ich mir das vorgenommen hatte. Und zwar ganz genau so. Und jetzt unterhalten wir uns noch mal ganz kurz in Ruhe, während die Mikrofone aus sind. Schön, dass wir wechseln. Schön, dass es geklappt hat. Danke.
Die Wechsel, wenn ja was kommt, da bleibt dann ein bisschen Bewegung im Raum hängen. Aber ja, ich verstehe Sie schon, natürlich der geordnete Wechsel im Programm ist natürlich immer der gewünschte Vorgang.
Genau.
Trail with a shiny cloak and an uns- in silver daggers. You can talk till you wake, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
But I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make a mine. Oh yeah, someday I'm gonna make a mine.
So, den wenigstens wollte ich dann doch nochmal draufsetzen, den kurzen von den Beatles, weil ja die Queen letzte Woche verstorben ist. Stefan Klepper, wir haben uns aufs Du geeinigt und nicht mit jedem Bundestagsabgeordneten.
Das verstehe ich. Bin auch nicht mit jedem Bundestagsabgeordneten auf Du, will ich auch gar nicht. Aber ich dachte hier so beim Alex Radio macht das schon, bei OK Beat macht das schon Sinn.
Sie sind, du bist ja auch irgendwie, hatte ich jetzt erwartet, da kommt ein Herr mit Anzug und Schlips und mit eine Menge Leute im Hintergrund und da kommt Aline im T-Shirt. Und das finde ich sehr sympathisch.
Ja, da gibt es auch immer wieder interessante Begebenheiten im Bundestag. Mal hat mir ein Kollege einen Sakko reichen wollen. Ich habe dann dankend abgelehnt, weil ich schon auch Sakkos habe. Mhm. Aber in der Tat, wir sind die Volksvertretung und nicht in der Oper. Und deswegen darf das Parlament ruhig so bunt sein, wie die Bevölkerung eben auch. Mhm. Und ja, in dem Sinne, jetzt hier eine Nichtsitzungswoche im Bundestag, ziehe ich mir schon häufiger einen Sakko auch über und habe auch mal ein Hemd an. Man darf diese Überhöhung nicht zulassen. Der Bundestag ist die die Vertretung der Bevölkerung. Und da muss man jetzt nicht Abstände reinbauen, die nicht notwendigerweise irgendwie gegeben sind.
Okay. Was machst du? In welcher Partei bist du denn da?
Ich bin bei Bündnis 90 Die Grünen schon seit vielen, vielen Jahren inzwischen. Im Januar 2000, im kalten Januartag, in der damaligen Geschäftsstelle in der Breitenstraße in Pankow, bei den damals Pankower Bündnisgrünen eingetreten. Das war damals der Ortsverband oder der Kreisverband Pankow. Da gab es noch Weißensee und Prenzlauer Berg. Inzwischen ist das ja ein Gesamtkreisverband. Damals beim Schatzmeister, das war alles sehr interessant. In der Zeit damals war es noch, merkte man noch 89 ganz doll, auch in diesem Kreisverband. Ja, weil da ganz viele Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler noch versammelt waren. Mhm. Und auch die Diskurse, da immer noch der Zungenschlag und auch die Auseinandersetzung mit anderen Parteien teils davon geprägt waren, weil die Leute, die 89 halt aktiv waren, die waren halt in den Parteien teilweise eben dann auch noch 2000 und auch noch später aktiv.
Ja. Und nun also direkt gewählt worden jetzt zur Bundestagswahl oder?
Im Jahr 2021 in der Tat hatte ich die Ehre, das Vergnügen, das Glück im Wahlkreis 76, das ist Pankow mit ein bisschen was muss Pankow mal abgeben, weil Pankow so groß und Friedrichshain-Kreuzberg so klein ist und da fällt dann immer das Bötzeviertel, der Winz-Kiez, der Mühlen-Kiez, so also ungefähr der Themenpark fallen dann immer nach Friedrichshain-Kreuzberg, was ich natürlich total bedauere, aber diesen Wahlkreis 76, also der größte Teil vom Weißensee, ganz Pankow und so ein bisschen mehr als die Hälfte vom Prenzlauer Berg, da konnte ich direkt gewinnen, das Direktmandat erringen. Das ist wahr.
Da muss ich jetzt gleich ins große Wasser springen. Pankow hat ja auch eine Autobahn.
Ja, die A114.
Ja,
genau. Und die A10 übrigens auch. Eigentlich haben wir sogar zwei Autobahnen.
Ach, stimmt, ihr.
Ja, bei uns im Bezirk ist das einzige, ist der einzige Punkt, wenn ich es richtig weiß, wo die A10 mal durch Berlin läuft, weil ansonsten ist die ja mal in Brandenburg, in Buch. Oder bei Buch, zwischen Buch und Karow.
Stimmt, ja. Das bringt mich dann gleich zu der Frage, die jetzt wahrscheinlich alle beschäftigen wird. Wie steht ihr denn zum Weiterbau der A100 hier in Berlin?
Das sollte schon durchgedrungen sein, dass wir da seit jeher skeptisch sind. Also tatsächlicherweise ist die A100 ein Stück weit mein verkehrspolitisches Initiierungsritual gewesen, wenn man so will. Ich hatte das Glück, 2008 zum Parteivorsitzenden der Berliner, zum Landesvorsitzenden heißt es bei uns, der Berliner Bündnisgrünen gewählt zu werden. Habe das 3 Jahre gemacht, danach bin ich ins Abgeordnetenhaus und in diesen 3 Jahren war mein Bestreben, die Partei so ein bisschen, ja, mehr auf Kampagne zu trimmen und wirklich ein Thema zu nehmen und das zu fokussieren, oder nicht nur eins, aber so nicht 100, sondern halt 2, 3 Themen, und da war eins die A100 von, Mieten war noch ein anderes Thema, weil da auch 2008, 2009 das schon, man merkte, dass sich da was verändert in der Stadt. Und da habe ich quasi die Koordination des Widerstands gegen die damals 16. Bauabschnitte 100 angeschoben, teilweise auch übernommen, da in den Bezirken Beschlüsse gegen die 100 initiiert, also in den Bezirksverordnetenversammlungen. Leider hat man damals keine Mehrheit, die lag bei Rot-Rot, und das Planfeststellungsverfahren wurde dann leider auf den Weg gebracht. Das konnten wir nicht verhindern, trotz vielen Demonstrationen, was alles gab. Und so ist dann die Planung erfolgt und dann der Bau auch begonnen worden. Und da, also das bis zum Treptower Park wird jetzt halt irgendwie gebaut. Wir gucken, ob wir da was Schlaueres hinbekommen als das, was da jetzt in Gang gesetzt wird. Jetzt geht es um den Widerstand gegen den 17. Bauabschnitt. Wer das nicht weiß, wo der liegt, der beginnt quasi am Ende des 16. Ja. Das ist jetzt nicht ganz überraschend.
Ja.
Also auch so Höhe Treptower Park, da bei der Brücke. Und soll dann bis übers Ostkreuz hinaus gebaut werden. Ne? Teilweise unterhalb des Ostkreuzes, da gibt es schon ein umgedrehtes U, ja, als Betonschale, wenn man sich da durchgraben will. Weil man das Ostkreuz ist ja auch ein Neubau, wenn man ehrlich ist, da nicht nochmal alles von vorne beginnen will. Und das ist irre teuer. Es ist völlig verrückt, weil wir da mit Berliner Clubs killen würden mit einiger Wahrscheinlichkeit. Wohnbau würde verschwinden, und deswegen suchen wir jetzt nach verschiedenen Möglichkeiten, da die Planung zu behindern, aufzuhalten, zu verändern. Ja, und das auf Bund, Land und Bezirksebene. Auf Landesebene sind wir da schon ein Stück weitergekommen, so, weil da jetzt Rot-Grün-Rot im Koalitionsvertrag sich dagegen ausgesprochen hat, also das dort fortzuführen. Leider liegt inzwischen, das hat damals Schwarz-Rot auf Bundesebene gemacht, mit Zustimmung eigentlich aller Bundesländer, hat die Kompetenz für den Autobahnbau auf die Bundesebene gezogen, sodass die Positionierung von Berlin wichtig ist, aber leider noch nicht allein entscheidend. So, und da gibt es halt ein Gesetz, das Bundesfernstraßengesetz, wo die A100 im Bedarfsplan drin steht, also quasi, da müssten wir dieses Gesetz verändern. Und das ist aktuell im Bundestag, gibt es da keine Mehrheit für, sodass wir, obwohl wir in der Koalition mit der SPD und der FDP sind, wir die FDP überzeugen müssen, doch auch gegen die A100 zu sein, und das ist uns noch nicht gelungen. So, aber wir haben da einen Koalitionsvertrag, den versuchen wir mit Leben zu erfüllen, um da trotzdem zu sagen, Leute, guckt euch die A100 an, das ist, wird super teuer, es macht die Stadt kaputt, also jeder, der Berlin liebt, wird nicht auf die A100 kommen, das Ding weiterzubauen. Es ist umweltzerstörend, es ist klimaschädlich, also es Argumente gibt es viele, uns fehlt noch die Mehrheit.
Wie kommt man denn mit der FDP überhaupt klar? Also irgendwie passt die mir in die Ampel, also irgendwie nicht wirklich rein. Also mir wäre es lieber gewesen, als wir in der Zweierkonstellation gewesen. Aber
ich plädiere für eine Einerkoalition, aber die 51% sind so weit weg. Ich sag mal so, es gibt Punkte, wo es auch durchaus interessant ist, mit der FDP in einer Koalition zu sein, und es gibt Punkte, wo das schwierig ist. Um mal die positiven Sachen auch zu beleuchten, also gesellschaftspolitisch bei den ganzen Dingen, wo wir so ein bisschen Staub angesammelt haben in den letzten 16 Jahren, da passiert jetzt schon was, sei es Thema Migration, Spurwechsel, sei es das Thema Transsexuellengesetz zum Beispiel, also ganze liberale Lebensweisen, Cannabis-Legalisierung, da ist es vollkommen in Ordnung und macht es auch teilweise Spaß, ist trotzdem alles mal zu langsam mit der FDP. Beim Infrastrukturbereich sieht es schwieriger aus, ja. Ganz klar. Da kommen wir von wirklich sehr unterschiedlichen Enden in der Denke. Wo wir uns treffen, ist, dass zumindest dem Wort nach sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die FDP sagen, wir müssen die Schiene stärken. Dass das dann aber eben auch bedeutet, gerade im Haushalt, ja, wo man halt immer nur einen Euro hat und den kann man entweder dahin legen oder dahin legen, dass man den dann eben wirklich auch zur Schiene legt oder meinetwegen zum Radverkehr und nicht zur Straße, da fängt dann das Knirschen an. Da sage ich aber auch jetzt nicht zur FDP-Ehrenrettung, sondern zur Gesamtwahrheit, dass wir da in der Koalition nicht nur mit der FDP manchmal in Clinch liegen, sondern das ist durchaus insgesamt schwierig. So. Das war jetzt ein bisschen durch Blume, aber ich glaube, der oder die Hörerin versteht uns da.
Ich glaube auch. Wir machen mal weiter mit dir. Jetzt kommt wirklich das saubere Wasser Green River von CCR.
Ich freue mich.
Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Ja, Okabit ist da und jetzt ist hier auch Ruhe eingekehrt, Herr Gelper. Wir waren, Stefan Gelper hier von dem Bündnis Grünen, wir waren wo waren wir hängen geblieben beim Verkehr? Was machst du eigentlich? Was ist so dein Lieblingsthema im Bundestag?
Ja, also tatsächlicherweise bin jetzt Verkehrspolitiker, bin deswegen auch im Verkehrsausschuss, bin auch noch im Digitalausschuss. Das sind zwei mir sehr liebe Themen. Gibt natürlich, wenn man ehrlich ist, Politik ist nicht so, dass du sagst, irgendein Thema ist langweilig, sondern die haben alle Themen haben ihren Reiz. Aber wenn man eine Sache lang genug macht und sie durchdrungen hat, dann ist es erstmal sinnvoll, dann auch da die Politik voranzutreiben. Bei Mobilitätspolitik mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Von Haus aus bin ich Jurist, Rechtsanwalt. Ja. Das heißt, man kann mich auch in Innen- und Rechtsausschüsse stecken und hat da keinen Verlust an Qualität, sage ich mal. Wenn man mich jetzt in die Entwicklungszusammenarbeit stecken würde, würde ich sagen, super spannendes Thema, müsste mich aber erstmal richtig einarbeiten. Mhm. So, und das, glaube ich, da muss der Schuster oder die Schusterin auch bei ihren seinen Leisten bleiben. Und so gesehen bin ich jetzt wirklich durch und durch Mobilitätspolitiker und das liegt mir auch am Herzen, also die Verkehrswende. Ein Wort, was Herr Scheuer vor 5 Jahren noch abgelehnt hat. Ja, er hat wirklich gesagt, dieses Wort gibt es nicht. Und wir haben dann wirklich im Ausschuss auch bearbeitet und irgendwann so vor 1, 2, 3 Jahren hat er dann angefangen, das Wort auch selber zu verwenden, um es abzulehnen. Ja, also um das quasi okay. sich dagegen auszusprechen. Ja, ja. Aber er hat dann verstanden, das gibt es, da gibt es auch Menschen, die wollen das. So, und ich glaube, wenn alle von Zeitenwende reden, dann reden alle über den Ukraine-Krieg und das ist ja auch ganz richtig. Aber wir haben halt nicht nur eine Krise, wir haben nicht nur Corona und Ukraine, wir haben halt auch Klimakrise und da hat Verkehr halt einen riesen Anteil dran, machen wir uns da ehrlich, 20-30% der CO2-Emissionen, die wir als Deutschland raushauen, kommen halt aus diesem Bereich und davon sind 60% aus dem Pkw-Auspuffen. So, 60%. Und das ist jetzt auch nicht völlig überraschend, weil wir haben halt inzwischen über 48 Millionen Pkws so auf unseren Straßen.
So viel, das ist ja...
Ja, und das muss man sich immer mal vergegenwärtigen. Wir sind 84 Millionen Menschen. Ja, weil wir brauchen 42 Millionen Autos, um alle Menschen vom gerade geborenen Säuglingen bis zum ältesten Greis, zur ältesten Greisin, auf die Vorderbänke dieser PKWs zu setzen. Und dann sind alle Rücksitze frei. Das heißt, wir könnten dann mit 42 Millionen, da würden dann noch 6 Millionen Autos hier leer rumstehen, mit 42 Millionen Autos nach Spanien fahren, würde natürlich total einen Kollaps geben. Dann ganz Belgien, ganz Luxemburg, ganz Niederlande und noch Frankreich auf die Hinterbänke einladen. Das sind ja Dreisitzer, ja. Und könnten, dann würden dort aber alle Autos stehen bleiben. Also das heißt, wir haben da volkswirtschaftliche Ineffizienz geschaffen, würde ich es mal so formulieren. Das mag für den Einzelnen immer alles sich logisch anfühlen, ne, weil Auto, Individualmobilität, man muss nicht viel nachdenken und so, das ist alles nachvollziehbar, aber da muss ein Staat schon hingucken, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass die es jetzt nicht zwingend brauchen, vielleicht mit anderen Optionen so versorgt werden, dass die sich sagen, warum muss ich 20.000, 30.000 Euro für ein Auto ausgeben, was dann halt im Schnitt 23 und mehr Stunden am Tag steht. Ja. Einige Leute sagen, so despektierlich bin ich nicht, sagen, das ist gar kein Fahrzeug, das ist ein Stehzeug. So, und ja, da ist natürlich was dran. Das ist so ein Part auf Verkehrswende, also das heißt Klimaschutz wirklich auch zu denken. Antriebswende, also an der Motor rein, dann haben wir immer noch 48 Millionen PKWs,
aber
an der
Motor. Autos sind ja auch Autos letztendlich.
Die stehen genauso im Stau, die bauen genauso Unfälle, genau, da kommt bloß nichts aus dem Auspuff raus, weil kein Auspuff mehr. So. Ja. Das ist schon ein Vorteil, ne? Sowohl lokal, also wenn man in Berlin, ich empfehle mal das mit dem Fahrrad hinterherfahren hinter einem Bus. Gerade im Winter, ja, wenn es ein Dieselbus ist und der gibt Gas, dann hat man so zwei Gefühle. Auf einmal, es wird kurz warm. Auf der anderen Seite merkt man so, man will jetzt gerade nicht atmen. Ja. Bei einem Elektrobus, der gibt kurz Gas, es wird nicht warm. Mhm. Ja, aber man will auch trotzdem weiter atmen. So, das ist schon, also das hat schon massive Vorteile, auch ganz konkret vor Ort. Und dann haben wir eben noch da ein Part auf Energiewende. Das heißt, wir switchen um auf erneuerbare Energien, wenn man es richtig macht. Ne? Man kann auch mit Kohlestrom Auto fahren, ist klar. Ja, ja. Und dadurch ist das schon ein virulenter Beitrag zum Thema Klimaschutz. Immer vor dem Hintergrund, dass wir dann nicht Kohle verstromen und die Kohle dann in die Batterie des Elektroautos packen. Dann haben wir nicht so viel gewonnen, vollkommen klar.
Aber ich gehe jetzt mal weiter. Da war ja mal dieses 9-Euro-Ticket, das ich als,
als... Ja, ist nicht so skeptisch. Ich fand das großartig. Also bei allen Bedenken, die man haben kann und haben muss, Stichwort zum Beispiel Gewerkschaften, also die Eisenbahn, die EVG und die GDL, also die beiden Eisenbahner-Gewerkschaften, die haben ja zu Recht gesagt, was nicht funktioniert hat, also zum Beispiel übernutzte Toiletten, das Personal am Limit, so, da muss man ganz klar nacharbeiten. Ich hätte mich gefreut, wenn die Bahn nach den 3 Monaten gesagt hat, wir machen eine Gratifikation oder ähnliches. Ja. Auf die Idee ist auch der Verkehrsminister nicht gekommen, aber geschenkt. Trotzdem haben wir gesehen, wie sehr das die Menschen inspiriert hat. Ja. Wie viele Leute einen kleinen Urlaub machen konnten oder nur einen Ausflug mal die Enkelin, den Enkel besuchen konnten. Das hat für wahnsinnig viel mehr an Mobilität ermöglicht, ohne mehr Verkehr dabei hinzubekommen. Ja, also das ist ja der Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr. Die Leute waren mobil und das war gut so. Das war auch klimafreundliche Mobilität. Und selbst wenn dann 3 Busse mehr gefahren sind, wir wollen ja mehr Bus- und Bahnverkehr und gleichzeitig eben den Regler runterziehen beim Thema Autoverkehr. Und das war schon gut. Es gibt jetzt einige Studien, dass das 9-Euro-Ticket auch einen positiven Klimaschutzeffekt gehabt haben soll. Da müssen wir mal das Feintuning uns anschauen, dass wir da nicht mit Äpfeln handeln. Ja, das Spruch ist jetzt, weiß nicht ganz genau richtig, aber Sie wissen, was ich meine. Und das ist so dieser eine Part. Und der zweite Part ist, dass wenn wir jetzt über eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets diskutieren, wir natürlich auch noch andere Sachen mit im Blick haben. Also die soziale Mobilität wird aufgegleist. Es gibt eine bessere Alternative zum privat genutzten PKW. Die Leute können sich auch entspannen. Und mal ganz konkret für Berlin und Brandenburg gesprochen. Aktuell ist es so, wir haben ABC. Mhm. Ja, und ganz viele Menschen im C-Bereich, also wir haben so eine 500.000 Pendler pro Tag in Berlin-Brandenburg, ja, die zwischen Berlin und Brandenburg pendeln. Mhm. Und davon ist das Gros die von Brandenburg eben nach Berlin fahren. Da gibt es schon viele, die jetzt schon im C-Bereich einsteigen, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die das Auto nutzen. Mhm. So, und das ist sehr unterschiedlich von Gründen her. Aber einige machen es eben auch, weil der C-Bereich relativ teuer ist, die im B-Bereich fahren, dann dort umsteigen. Mhm. Und wenn wir ein bundesweit gültiges Ticket bekommen, dann gibt es diesen Grund nicht mehr. Dann werden wir weniger Menschen haben, die noch im B-Bereich einfahren. Das wird im Berliner Stadtrandbereich, gerade bei den S-Bahnhöfen, bei den Regionalbahnhöfen, wirklich zu einer Entspannung der Parkplatzsituation führen. Auch zu einer Entspannung der Situation auf der Straße, weil einfach dann weniger Auto fahren. Ja. Man muss gucken, wie groß dieser Effekt ist. In Freiburg haben sie jetzt gemessen, wie viel Zeit des 9-Euro-Tickets. Da haben sie 10% weniger festgestellt. Das ist schon eine Größenordnung, eine verkehrspolitische. Aber für einen 3-Monats-Zeitraum, sage ich mal, werden jetzt die wenigsten gleich sagen, schaffe ich das Auto ab.
Ja, stimmt.
So. Aber wenn wir das bundesweit haben und wirklich auch Longline, kann ich mir vorstellen, dass wirklich viele Menschen auch das Auto jetzt nicht gleich abschaffen. Aber schon zucken, ob sie sich ein neues anschaffen. So, ob sie sich einen Zweit- oder Drittwagen anschaffen. Also diese Fragestellungen werden dann neu verhandelt in den Familien. Und das ist gut so. Und diese Inspiration, die wünsche ich den Menschen. Und der zweite Aspekt, wer mal sich eine Debatte im Bundestag anschauen mag, ja, ist jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle vergnügungssteuerpflichtig, aber unterhaltsam ist es schon. Wir hatten gerade in der letzten Woche Haushaltswoche, das heißt, da wird über alle Themen mal querbeet gesprochen, auch über Verkehr, ist am Dienstag gewesen, abends. Kann auch empfehlen, so eine Rede von so einem Gelbhaar ist auch mit dabei. Total spannend ist, dass wirklich durch die Reihen der Verkehrspolitiker und Verkehrspolitiker, auch der Haushaltspolitiker, alle haben auf dieses 9-Euro-Ticket rekurriert und über ÖPNV, über Bus und Bahn geredet, im ländlichen Raum, in der Stadt, über den Preis. So, das war hochspannend, weil das war in anderen Haushaltsberatungen vorher nicht so. Da wurde ganz viel über Auto geredet und vielleicht mal über die Bahn oder über die Digitalisierung, aber über ÖPNV haben vielleicht wir mal ein Wort verloren oder die SPD. Und dass das jetzt anders ist, also eine echte Diskursverschiebung, das ist so spannend, weil das kann man so selten beobachten. Ja, und da waren wir jetzt alle live dabei.
Wir machen mal kurz Musik und unterhalten uns dann über Verkehr weiter. Ich habe da noch ein paar Fragen zum Güterverkehr, der sicherlich auch sehr interessant ist. Und dazu habe ich eine Aufnahme von 1962, Ella Fitzgerald aus dem Sportpalast. Hier kommt Charlie mit Groß an den neuen King. Ja, Gott save the King. King Charles, der Dritte. Den meine ich jetzt damit.
Ganz schön royalistische Sendung hier.
Ja, heute ausnahmsweise.
There goes Charlie, old boy, meet McCarthy. Hey, Charlie, take a bow. Ginger ale and white rocks for his table. Grab a chair and let him move. Let him sit right next to Mabel. Clap hands, here comes Charlie. Clap hands, here comes Charlie. Clap hands, here comes Charlie now. I said, there goes Charlie, old boy, meet McCarthy. Hey, Charlie, take a bow. Old boy, meet the Follies. I said, Digfield Follies. Hey, Charlie, take a bow. See the smile on all those hungry faces. You can tell that he's a buyer from the wide and open spaces. Clap hands, here comes Charlie. Clap hands, here comes Charlie. Clap hands, here comes Charlie now. Clap hands, here comes Charlie now. Clap hands, here comes Charlie now. Ginger ale and white dog where his table. Grab a chair and let him move. Let him sit right next to the table. Clap hands, here comes Charlie now. Here comes Charlie, clap hands, here comes Charlie. Hey, hey, Charleston, oh boy, I say boop, boopy-doo. Oh, the roaring 20s. You can tell that he's a buyer from a wide and open spaces. Take it, Junior. Hey, hey, Charleston, oh boy, yeah, yeah, I say, ah, oh, the untouchables. Clap hands, here comes Charlie, clap hands, here comes Charlie, clap hands, here comes Charlie now. Oh boy, meet the guy.
Charlie, clap your hands, here comes Charlie, clap your hands, here comes Charlie now. He's a big man with a lady, he's a sailor with a dough. When he starts to holler, they holler, go man, go! Stand baby, ladies and gentlemen, at the drum.
Berlin. Mehr als ein Sender.
Jo, Kabit bei Alex auf 91.0. Stefan Gelbhaar ist hier. Wir waren gerade beim Verkehr hängen geblieben, gewissermaßen. Güterverkehr. Also wenn ich mir das anschaue, wir haben nur noch 3 Güterbahnhöfe entlang des Rings. Der große Güterbahnhof in Heinersdorf ist seit 2006, glaube ich, geschlossen.
Ich glaube sogar noch länger, ja. Also der Rangierbahnhof.
Der Rangierbahnhof, ne? Genau. Wie schafft man es denn, also wenn man dann nochmal rausfährt über die Strecken, über die Dörfer, da sieht man dann gar nichts mehr an Güterverkehr. Ich finde es ein bisschen schade.
Da ist ein Trend eingeschlagen worden oder ein Weg gegangen worden, wo diesen Weg zurückzugehen und wieder auf Lust zu kommen extrem schwierig ist. Also wir haben zum einen, dass die Bahn wahnsinnig viele Schienenstrecken stillgelegt hat.
Ja.
So, also da, je nach Rechnung, ob man da nur die Gleise zählt oder wirklich nur die Strecke, kommt man dann auf 3.000 bis 5.000 Kilometer bundesweit. Dabei sind verloren gegangen auch wahnsinnig viele Anschlüsse an Betriebsgelände oder so, weil man sieht ja häufig auch in Berlin noch so, guck mal, da lag mal eine Bahnstrecke. Ja. So, die sind alle verloren, das ist teilweise auch nicht mehr rückholbar, weil auf den Bahntrassen jetzt Gebäude stehen, Wohnungen stehen, Leute sich eingerichtet haben und so weiter. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass auch bei der Bahn, auch durch die Politik, die Benutzung der Trasse konsequent teurer gemacht wurde über Trassenpreise. Na, jeder Meter Schiene ist bemautet, wenn man so will. Das ist inzwischen bei der Autobahn für die LKWs auch der Fall und für die Fernstraßen auch. Aber das, ich sag mal so, das ist, da ist ein Weg eingeschlagen worden, der es natürlich der Bahn jetzt sehr schwer macht, da noch so einen Einzelwagenverkehr, der sowieso von der Profitabilität her immer schon schwierig war, den konsequent auszurollen. So, und das haben wir, da muss man jetzt der Bahn auch wieder das zugestehen, dieses Problem gibt es in Frankreich und so weiter auch überall. Und gleichwohl brauchen wir das, weil wenn wir da Verkehr von der Straße runterholen wollen, muss ja der Verkehr irgendwo anders abgewickelt werden. Güterverkehr, da bietet sich die Wasserstraße an, da bietet sich die Schiene an. Und ja, es gibt ein paar Lösungskonzepte, wie man jetzt auf der bestehenden Schiene, auf der Bestandsschiene besser werden kann, durch ja wieder Kombi, also Verkehre, also Kombi-Terminals, wo man gut und also automatisiert idealerweise umladen kann. Ja. Die digitale autonome Kupplung, wenn man da mal tiefer einsteigen will, die ist jetzt ein großes Thema geworden, EU-weit, weil da braucht man wirklich ein Gesamtkonzept, weil wenn einer da ausschert und dann ein Waggon nicht autonom, also automatisiert koppelbar ist, dann funktioniert es halt nicht.
Ja.
So, und damit kann man wieder Effizienzsteigerung ins System reinbekommen, aber die Verluste, die wir beim System Schiene in den letzten Jahrzehnten haben oder zu beobachten haben, die sind teilweise, ich will jetzt nicht sagen unwiederbringlich, aber teilweise einfach verloren. Ja. Also die sind da.
Was kann man dann wirklich dagegen tun? Strecken wieder ausbauen, Güterbahnhöfe neu errichten? Oder also wie sieht das Konzept von euch aus?
Der erste Punkt ist, dass man den weiterhin immer noch stattfindenden Flächenverkauf der Bahn einfach mal stoppt.
Ja.
So, dass man sagt, wir wollen hier ein Konzept vorgelegt haben, da wird auch dran gearbeitet, ja, zur Ehrenrettung. Aber die DB, also die Deutsche Bahn, ist kein Immobilienkonzern, sondern die ist ein Verkehrsunternehmen und muss sich halt so aufstellen. Es geht nicht um Finanzbeteiligung, Unternehmensbeteiligung und Immobilien, sondern es geht um Verkehr, den man organisieren muss. Und dazu muss man sich dann finanziell und von den Immobilien her Gedanken machen. Mhm. So, aber das eine führt und das andere folgt, nicht andersrum.
Ja.
Und das ist in den letzten Jahren häufig, wo man dachte, ob man jetzt die Bahn mal privatisiert oder so, in die falsche Richtung gedacht worden. Ja. Da haben wir im Koalitionsvertrag jetzt einen Riegel vorgeschoben, indem wir sagen, die Schiene, also das Schienennetz, das soll gemeinnützig werden. Da soll kein Gewinn mehr draus erwirtschaftet werden. Beim Betrieb kann man das anders sehen. Der Fernverkehr ist ja betriebswirtschaftlich, eigenwirtschaftlich, wird da im Fachjargon immer fabuliert, organisiert. Der wirft also auch Gewinne ab. Mhm. Auch der Güterverkehr ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel DB Schenker ist eine Cash-Cow für die Bahn. Ja, da kommt viel Gewinn rein. DB Cargo eher nicht, weil da eben die Einzelwagenverkehre organisiert werden, während DB Schenker vor allem, das muss man sich immer bewusst machen, ne? DB Schenker ist international aufgestellt, macht wahnsinnig viel über Schifffahrt, über Flug und auch über Landverkehr, aber so, also diese Deutsche Bahn ist im Prinzip eine Holding, bis zu, ich habe es nicht nachgezählt, bis zu 500 Tochterunternehmen. Und die bekanntesten sind da DB Fernverkehr, DB Regio, DB Cargo, DB Station und Services. Und das sind so, oder die S-Bahn Berlin GmbH, die kennt man, aber da gibt es noch viel, viel mehr.
Güterverkehr auf die Schiene in der Stadt, über Straßenbahn, kann mich noch erinnern, dass man mal bis in die 90er Jahre noch...
Die Cargo-Tram.
Ja, so ungefähr. Sage mit Inhalt in die Konrad-Wolf-Straße in der Hohenschönhausen und zu den Friedhöfen und so weiter. Also man hat ja viele gemacht.
Ja.
Ist das angedacht oder...
Also das berührt jetzt weniger den Bund als mehr die Kommune, in dem Fall die Kommune Berlin. Das Thema Cargo-Tram, also so Güterstraßenbahn, bewegt da immer, seit jeher immer irgendwelche Gemüter. So richtig konkret wird es nie. Der Staatssekretär Nilsson Kirchner hatte da mal wirklich einen Piloten auf den Weg geschickt, also im Sinne von, denkt euch da mal konkret ein Projekt aus. Als er dann dann gewechselt hat, ist das irgendwie hängen geblieben, dieses Projekt, und nicht, also zumindest weiß ich nicht, dass es jetzt mit Werbe fortgeführt wird. Es ist mühselig, das muss man ganz klar sagen. Es gibt, glaube ich, eine Cargo-Tram in Leipzig oder Dresden, weil das dann immer so streckenbezogen ist. Man muss halt gucken, ob das dann effizienter ist, als es in dem bestehenden System abzuwickeln. Tatsächlicherweise muss man relativ klar sagen, Güterverkehre, die Schiene hat einen großen Vorteil, wenn es um längere Distanzen geht. Bei kürzeren Distanzen muss man das wirklich rausarbeiten. Und wenn man mal genau hinschaut, die LKWs bis 200, 300 Kilometer werden die irgendwann auch elektrisch fahren können, also emissionsfrei, das kriegen wir hin mit der Batterie. Bei längeren Strecken wird das noch ein Weilchen dauern, weil man da Wasserstoff und bessere Batterien und so weiter basteln muss. Da hat die Bahn einen massiven Vorteil, weil die kann das jetzt schon. So, und ich glaube, dass wir deswegen vor allem bei den längeren Strecken gucken müssen, wie wir da die Bahn in die Vorhand bekommen. Und bei den kürzeren Strecken wird es bei einem veritablen Anteil LKW bleiben. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass nicht da trotzdem hier und da was geht, Stichwort Hamburger Hafen, so ins Hinterland, oder auch wenn die BHLA hier in Berlin da vom Hafen aus da mit einer Straßengüterbahn und einer Güterstraßenbahn da was hinbasteln würde, fände ich großartig. Ja? Aber gerade die BHLA ist ja da noch abgeschnitten.
Ja? Stimmt, ja, komplett. Wir unterhalten uns gleich weiter. Ich möchte noch ein bisschen was zu dem normalen Wirtschaftsverkehr in Berlin wissen, was man da vielleicht machen könnte.
Ja, man wird also erstmal...
Nach der nächsten
jetzt Musik. Jetzt hier erst Gas geben, dann die Bremse einlegen.
Ja, Entschuldigung, Musik machen wollen.
Wunderbar, was gibt's jetzt?
Es gibt jetzt Andrea Motis, die kommt aus Barcelona und hat mal mit der WDR Big Band was eingespielt im letzten Jahr.
Und ich dachte, es gibt jetzt Bicycle Race von Queen.
Aber das, gut. Das kommt dann danach.
Da freue ich mich drauf.
Thank you. toquei. Iracema, o meu grande amor foi você. Iracema, eu sempre te dizia: cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. Por lembranças, guardo somente suas meias e os seus sapatos. Sem mãe, eu perdi o seu retrato.
Stefan Gelper von den Grünen ist hier und ich wollte mal fragen, Wirtschaftsverkehr in der Stadt, was kann man dann gegen diese vielen, vielen Lieferdienste machen?
Ja, erstmal Bestandsanalyse, 50% des Autoverkehrs in Berlin ist Wirtschaftsverkehr, das muss man sich mal wieder bewusst machen, ja. Da gehört allerdings dann auch alles dazu, dass der Lieferverkehr, also der Paketdienst, der berühmte, aber auch Feuerwehr, Polizei, Müllabfuhr, Wasserbetriebe, die Handwerker und Handwerkerinnen, also das ist dann alles in dieser Summe, kommen wir dann auf die 50%, ne? Okay. Pflegedienste und so
weiter. Stimmt,
dieses Jahr. So, und deswegen ist die Fragen, die man dann da zu beantworten hat, sind halt auch so komplex wie diese unterschiedlichen Wirtschaftsverkehre auch. Wenn man jetzt nur den Lieferverkehr rausgreift, da hat man da auch nochmal Unterschiede. Und wenn man dann nur den Paketverkehr rausgreift, dann gibt es da sehr verschiedene Konzepte. Ein Punkt ist Paketstationen im Innenstadtbereich, aber der reicht dann auch deutlich über den B-Bereich hinaus. Gibt es überall Punkte, wo man sehr gut mit Lastenrad auch Pakete ausliefern kann. Eigentlich sind die Post zeigt vorbildlich, wie das mit Briefen schon bis an den Stadtrand herausgeht. Da fährt kein einziges Auto, oder zumindest weiß ich nicht, wo da quasi der, obwohl, wer weiß, ob es nicht in Blankenfelde oder so, also so ganz weit raus, ob da nicht doch das mit Auto gemacht wird. Das muss ich mir noch schlau machen, merke ich gerade. Aber wo ganz überwiegend das mit Lastenrad gemacht wird, und da geht halt auch viel mit Paket. Das geht nicht alles mit Paket, weil jeder weiß, was für unterschiedliche Pakete es so gibt. Aber mit so einer Mischung aus Paketstationen an gut erreichbaren Orten, mit vielleicht auch neuen Briefkästen, die dann Paketkästen in den Häusern sind, so das kann man ja auch weiterdenken, lassen sich da, glaube ich, Sachen optimieren. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dann Lieferung ist ja auch mehr als Paket. Also zum Beispiel Geschäfte müssen beliefert werden. So, da kann man nicht mit Paketboxen, kommt man nicht ran. Ja. So, da mag vielleicht einige Sachen auch mit Fahrrädern gehen. Wir haben zum Beispiel jetzt Lieferdienste im Essensbereich. Da haben wir eine Revolution gerade hinter uns und haben darüber gar nicht geredet. Wer bekommt denn seine Pizza noch wie früher mit Pizzaboten per Auto? Das ist doch inzwischen eigentlich der Standard, dass das ja ab und zu Mopeds, aber ganz, ganz häufig eben E-Bikes sind, mit denen das gemacht wird, überhaupt Essensdienste. Ne, da gibt es jetzt andere Baustellen, also da haben wir quasi den Verkehrspunkt halbwegs weiterentwickelt, sondern da sind wir jetzt, wie werden die bezahlt und so weiter, die Lieferanten und Lieferantinnen. Das Problem gab es früher auch schon, aber das ist jetzt nicht weg, ne, bloß weil die sich besser fortbewegen. So, aber jetzt jenseits dessen, wie kriegt man das mit der Belieferung, meinetwegen in der Schönhauser Allee hin? So, da hat man so das Ding, da ist eine Straßenbahn, da ist ein zu enger Radweg, da sagt die Politik, bin ich auch voll dabei, habe ich mich doch für mich stark gemacht, dass man da einen größeren Radstreifen braucht, der muss dann auf die Straße, dann fallen da die Parkplätze weg. Die Parkplätze sind häufig auch die, wo dann mal ein Lieferant sich hingepackt hat, wenn er nicht in der zweiten Reihe gestanden hat. So, was macht man da jetzt so? Und da glaube ich, kommen wir zum Thema Lieferzone, Ladezone. Da wird jetzt gibt es jetzt Schilder zum ersten Mal, dass man sowas auch ausweisen kann. Also das ist zumindest die Idee. Und dann hat man meinetwegen irgendwann so eine Lieferzone, die muss dann vielleicht nicht direkt in der Schönhauser sein, sondern immer in der Nebenstraße gleich die ersten zwei, drei Parkplätze. So, vielleicht auch nicht der erste, weil da man zum Beispiel Sharing unterbringt, also so ne, die E-Scooter und die Leihfahrräder, die müssen ja nicht irgendwo auf dem Gehweg rumliegen, die kann man ja auch gut und sinnvoll positionieren. So, und dann hat man eine Lieferzone, da passen vielleicht ein LKW rein. So, und dann hat man aber vielleicht zwei LKWs oder drei. Und deswegen ist da, glaube ich, die Lösung, die die Städte und Gemeinden jetzt angehen müssen, wenn du eine Lieferzone an einer sinnvollen Stelle machst, dann sagst du zum einen, da darf kein PKW halten, da darf auch nicht bloß das Ordnungsamt vorbeikommen, Zettel dranhängen, sondern muss halt rigoros abgeschleppt werden. Das muss man überlegen, wie man es hinkriegt. So, Part 1, Part 2, da dürfen halt nicht zeitgleich zwei LKWs erscheinen. So, und das ist wiederum eine Frage von Digitalisierung. Das heißt, der Fahrer, die Fahrerin oder der Logistiker, das Logistikunternehmen, was dahinter ist, da gibt es einen Dispatcher, da wird das einfach gebucht, diese Ladezone, dass dann eben der LKW dort, wenn er da vorfährt, da reinfahren kann. Und wenn man da ganz schlau ist, ja, dann macht man das nicht zwischen 7.15 Uhr und 8.15 Uhr, wo ganz viele Schüler unterwegs sind, sondern man macht es ab 8.15 Uhr. So, dann scheppert es auch nicht bei den Menschen, die dann vielleicht in dieser Zeit aufstehen und werden nicht durch den Glascontainer geweckt, ja, der da rollend über den Hof und alles klirrt, sondern macht es halt anders. Nun ist der Glascontainer BSR wieder ein anderes Spiel, nicht, dass sie jetzt da Beschwerden kriegen oder du jetzt da Beschwerden kriegst, aber so, also da lässt sich echten Effizienz heben und da gibt es auch eine Logik hinter und das kann man dann in einem weiteren Teil des Mobilitätsgesetzes auch verankern, so die Richtung, und dann hätten wir für Berlin einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Ich renne jetzt nochmal ein bisschen durch die Fragen, die ich noch habe. Tempolimit auf der Autobahn.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
wenn ich jetzt, wenn ich 51% hätte oder 100, hätten wir es schon.
Ja.
Aktuell im Bundestag ist es so, man muss es so sagen, würde die Abstimmung freigegeben werden, wäre es unklar, ob wir eine Mehrheit hätten. Weil Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit. Ja. Die drei Parteien haben ihr Wahlprogramm drin, dass es Tempolimit gibt. Die FDP, die CDU, die AfD lehnen das ab. Bei der CDU gibt es inzwischen Einzelne, die das mal debattieren wollen, aber das sind Einzelne. So, bei der FDP ist rigorose Ablehnung, deswegen in der Ampelkoalition, wenn da einer partout nicht will, dann muss man entweder das dann sehr teuer bezahlen, den zu überzeugen. So, dann müssen aber auch die beiden anderen Ampelpartner sein, dass man sich einig sein, dass man genau so einen Preis bezahlen will. Also diesen Zustand konnte man nicht in den Koalitionsgesprächen nicht herstellen. Deswegen ist da jetzt der Weg zu schauen, wo man Tempolimits vor Ort leichter anordnen kann. Das ist für die Stadt die Frage Tempo 30 und auf der Autobahn eben, wo kann man aus Lärmschutzgründen, aus Verkehrssicherheitsgründen halt häufiger mal ein Tempolimit anordnen. Wegen Klimaschutz kriegen wir das leider nicht hin, generell auf der Autobahn das anzuordnen, zumindest nicht in der aktuellen Konstellation. Wir diskutieren das immer wieder, natürlich gerade mit dem Punkt Klimaschutz. Der Verkehrsbereich liefert ja nicht ordentlich und deswegen ist natürlich die Idee, kann Herr Wissing sich da durchringen zu sagen, okay, wegen Klimaschutzmachweise ist es doch.
Ja.
Aktuell ist es halt noch nicht der Fall.
Und wie sieht es mit Tempo 30 generell in Ortschaften aus?
Da ist die Diskussion des, anders. Mhm. Da gibt es kein vehementes Nein der FDP oder auch der SPD, CDU, wie auch immer, sondern da sind wir so an einem Punkt, alle wissen, dass zum Beispiel Berlin sind, die überwiegende Anzahl der Straßen sind Tempo 30. Ja, ja. Ja, also so, wir wissen nämlich nicht, aber über 80% bestimmt, vielleicht sogar über 90%. So, bei den Rest muss man halt jeweils einzeln begründen, warum da Tempo 30 jetzt notwendig ist, vor Kitas zum Beispiel oder Schulen. Und das ist sehr anstrengend für eine Verwaltung, deswegen gibt es da auch so merkwürdige Zustände, zum Beispiel in Pankow, wer es kennt, da liegen die Prenzlauer Promenade und die Neumannstraße parallel zueinander, vielleicht 200, 400 Meter entfernt. Mhm. Und auf der Neumannstraße sind ganz viele Schulen, da darf man dann tagsüber fast auf der gesamten Länge nur 30 fahren, nachts ist aber 50. Auf der Prenzlauer darf man tagsüber 50 fahren, nachts wegen Lärmschutz aber nicht. Da darf man dann nur 30 fahren. Das ist deswegen so ein bisschen irre Situation, weil natürlich an der Neumannstraße auch wahnsinnig viele Anwohner wohnen, nicht weniger als an der Prenzlauer. Ja. So, und das ist schon skurril, man könnte es fast auch lustig finden. Deswegen plädieren wir dafür, das umzukehren, zu sagen, Tempo 30 Regelgeschwindigkeit, Tempo 50 müssen die Kommunen begründen. Wenn sie sagen, hier ist sicher, gibt keinen Grund dafür, hier nur 30 zu fahren. Oder zu sagen, kommunale Entscheidungsfreiheit, liebe Kommunen, liebe Stadt Berlin, entscheide du. Denn wir müssen das nicht als Bundesgesetzgeber besser wissen. Subsidiarität, ihr habt da die Freiheit. So, das sind da die Gedankengänge. Das ist eine ST, also eine Novelle der Straßenverkehrsordnung oder des Straßenverkehrsgesetzes. In beiden kann man es regeln. Und das steht an, das haben wir auch im Koalitionsvertrag verhandelt, dass das novelliert wird. Und in dem Kontext wird es jetzt besprochen. Und dann schauen wir mal, mit welcher hoffentlich sinnvollen und kommunenfreundlichen Entscheidung wir da rauskommen.
Letzte und Schlussfrage mit bitte eine schnelle Antwort. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mehr über dich erfahren?
Ja, es sind natürlich die üblichen Wege. Ich habe eine Webseite, die immer gut gepflegt wird, stefan-gelbhaar.de. Man kann mir auch auf Twitter folgen. Ich gelobe auch, da wieder fleißiger zu werden. Ich habe auch ein Instagram und ein Facebook-Profil. Also das sind so die Möglichkeiten. E-Mails kriege ich schon jeden Tag genug. Da, ja, wer es mag. Ich habe einen guten Newsletter. Den empfehle ich. Der ist wirklich, der kommt so für den Wahlkreis so ungefähr monatlich für den Bundestag, so mit den Sitzungswochen. Und da ist man dann auch ganz gut up-to-date, was insbesondere verkehrspolitische Debatten angeht.
Schlussfrage, Endfrage, was hast du im Kühlschrank?
Was habe ich im Kühlschrank? Ja. Oh, ich bin glücklicher Familienvater, wir sind zu viert, deswegen ist da querbeet sehr vieles drin. Unten ist Gemüse und Obst, darüber an der Seite steht ein bisschen Milch, manchmal auch hinten, und dann sind viele Pasten, Pasteten, also so Aufstriche da drin. Aktuell sehr viel selbstgemachtes, also so Apfelmus und so weiter. Aber ich gestehe, da ist auch Wurst drin. Wenn auch wenig.
Wir machen gleich noch die offizielle Verabschiederrunde und gehen hier nochmal kurz rein.
Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say far,
I say bite.
You say sharp,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Say Rose,
I say Roy,
say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my so forget all your duties, oh yeah.
That's what
the
girls will be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
Bicycle,
bicycle, bicycle, bicycle.
Fritz Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
So, die Ansagen, die Absagen, ich gibt's hier wieder trocken. Die Rieke steht schon in den Startlöchern. Stefan, danke, dass du heute hier gewesen bist. Es war mir eine große Freude. Dankeschön.
Hier, Handshake, genau. Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand auch die Musikauswahl angemessen für die Tage, in denen wir gerade sind. Wir hatten zwischendurch, das sei ja kurz erwähnt, einen ganz kurzen Austausch über Ludwig XIV. Und Elisabeth II., weil der Ludwig XIV. In der Tat der einzige europäische, korrigieren Sie mich gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, der einzige europäische Monarch war, der noch 2 Jahre länger als die Queen auf dem Thron saß.
Oh, ist ja eigentlich die Franzosen.
Ja, dieser ewige Wettstreit, ja, genau.
Danke. Kommst du wieder?
Ich komme gern wieder.
Das freut mich, danke schön. Hier geht's weiter um 14 Uhr mit FM. Die Rieke ist, wie gesagt, schon da. Pommersrat Weiß könnt ihr jeden Dienstagabend bei 23 Uhr bei rockradio.de hören. Der UKB am nächsten Donnerstag, falls der Typ aus dem Knast rauskommt, ui, jetzt kommt's, dann geht's, warum das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen derzeit nicht klappen kann, eine psychologische Betrachtung dazu, dem Michael Fielsch, mal gucken, ob er es schafft. Bleibt euch treu, bleibt vor allem gesund. Danke. Tschüss. Tschüss.